Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Ich begrüße Sie auch alle ganz herzlich an diesem vierten Advent. Ich begrüße auch all unsere Freunde im Livestream. Schön, dass wir auch mit Ihnen diese Verbindung haben dürfen. Und vielen herzlichen Dank für dieses so bewegende Lied über das Weihnachtsgeschehen mit der Botschaft auf den Punkt gebracht. Es geht um unser Herz. Vielen herzlichen Dank für dieses sehr bewegende Lied. Bevor wir einsteigen, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für das reichhaltige Vorprogramm, für dein wunderbares Wort, für diese herrlichen Lieder und auch jetzt dieses Musik- und Liedstück. Herr, du meinst uns, du meinst unser Herz und so bitten wir dich herzlich, dass du uns doch unser Herz öffnest, dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz, dass wir verstehen, was du meinst, was du von uns möchtest. So bitte ich dich um Gnade zum Hören, Gnade zum Reden, alles zur Ehre deines wunderbaren Namens. Amen. Wo wohnt Gott? Die Esoteriker sagen, Gott wohnt in der Energiewolke. Die Pantheisten sagen, Gott wohnt in der Natur. Die Universalisten sagen, Gott wohnt überall. Die Atheisten sagen, Gott wohnt gar nirgends. Die Neurowissenschaftler sagen, Gott wohnt nur als Idee im Gehirn. Die Kapitalisten sagen, Gott wohnt im Erfolg. Und die Perfektionisten sagen, Gott wohnt im Detail. Wo wohnt Gott nun wirklich? Kann man überhaupt etwas mit Sicherheit über seinen Wohnort erfahren? Oh ja. Wenn wir wissen möchten, wo jemand wohnt, was müssen wir dann tun? Am besten fragen wir ihn doch selbst, oder? Genau das haben die ersten Jünger damals getan. Die Jünger des Herrn Jesus, sie kamen zu ihm und haben ihn gefragt, Rabbi, wo wohnst du? Und Jesus antwortete ihnen in Johannes 1, 38, kommt und seht. Und das möchten wir mit Gottes Hilfe heute Morgen tun, kommen und sehen, staunen und bleiben, und zwar zur und bei der zuverlässigsten Quelle, die wir überhaupt haben, das Wort Gottes, vertrauenswürdig, bewährt, als wahr erwiesen. Liebe Freunde, wenn Gott uns sich nicht selbst durch dieses sein Wort offenbart hätte, dann wüssten wir rein gar nichts über ihn. Nur hier finden wir Antworten, Antworten auch auf die Frage nach seinem Wohnort. Denn nur Gott weiß, wo er wirklich wohnt. Eingebettet in diesen langen Text, den Markus Bechtold in der Einleitung vorgelesen hat, finden wir solch eine Antwort. Es ist eine wunderbare Antwort. Aber, und deshalb habe ich auch diesen Text gewünscht, dass er das liest, auch wenn es sehr lang ist. Für ein richtiges Verständnis ist der ganze Textzusammenhang so wichtig, dass wir wissen und verstehen, um was es geht. Der Prophet Jesaja, der wie kein anderer im Alten Testament mit vortrefflichsten Ausdrücken die Geburt, die Leiden, den stellvertretenden Tod, die Wiederkunft und die unumschränkte zukünftige Herrschaft des Herrn Jesus Christus beschreibt, lässt uns hier einen Blick in die damaligen Umstände des Volkes Israel werfen. Aber diese Momentaufnahme, die weist gleichzeitig auf in noch ferne liegende zukünftige Ereignisse hin, am Ende der großen Trübsalzeit, wie wir noch sehen werden. In diesem Textabschnitt geht es zuerst einmal um die Sünden der Führer Israels, dann um die Hinwegnahme der Gerechten aus dem Volk Israel, dann um die Sünden des Volkes Israel, dann um Gericht über Israel und schließlich um die Hoffnung Israels, verbunden mit der wunderbaren Antwort nach dem Wohnort Gottes. Vermutlich hat Jesaja diesen Text zwischen 700 und 680 vor Christus niedergeschrieben. Es war eine schreckliche Zeit des Abfalls vom lebendigen Gott mit den daraus folgenden Sünden des Götzendienstes, des Sittenzerfalls und der Ungerechtigkeit. Der Prophet Jesaja sagt mit Blick auf König Manasse hier in unserem Text und auch im Blick auf die damaligen geistlichen Führer ab Jesaja 56, Vers 10: Seine Wächter sind blind. Schon hart, wenn man das den Führern des Volkes sagen muss. Die Wächter sind blind, sie wissen alle nichts. Stumme Hunde sind sie, die nicht bellen können. Also, man kann diesen Wachhund nicht gebrauchen. Sie liegen träumend da, schlafen gern, doch sind sie auch gierige Hunde, die nicht wissen, wann sie genug haben. Und sie, die Hirten, verstehen nicht aufzupassen. Sie alle wenden sich auf ihren eigenen Weg. Jeder sieht auf seinen Gewinn ohne Ausnahme. Eine Beschreibung der damaligen schrecklichen Zeit. Und man könnte fast sagen, ja, das ist auch eine Beschreibung unserer Zeit. Alle wenden sich auf ihren eigenen Weg. Jeder sieht auf seinen Gewinn, ohne Ausnahme. Die Führer, die geistlichen Führer. Das Wort Gottes ist immer aktuell und spricht auch immer in unsere Zeit hinein. So nebenbei: Jesaja musste sein mutiges Verkünden im Auftrag Gottes mit dem eigenen Leben bezahlen. Allgemein wird angenommen, dass König Manasse den Propheten zersägen ließ, wie das auch in Hebräer 11, Vers 37 angedeutet wird. Und wisst ihr, auch heute noch wird Jesaja zersägt, indem die historisch-kritischen Theologen das ganze Buch teilen und drei verschiedenen Autoren zuschreiben in einem Proto-Jesaja. Das wird dann wirklich dem Jesaja zugerechnet. Dann ein deuterer Jesaja, Kapitel 40 bis 55, das ist dann ein anderer Autor gewesen. Und ein dritter Jesaja, das ist dann Vers 56 bis 66. Also auch diese Passage, die wir jetzt besprechen. Es ist absolut haltlos, so eine Annahme. Denn der Herr Jesus selber zitiert in Lukas Kapitel 14 ab Vers 16 genau eine Stelle aus diesem sogenannten Tritto Jesaja und es heißt dort, und es ward ihm die Buchrolle gegeben des Jesaja. Und wisst ihr, ist es verwunderlich, wenn die Führer des Volkes so denken, dass das Volk nachzieht? Gerade heute Morgen stand in der NZZ am Sonntag auf der Titelseite: Bald glaubt in der Schweiz nur noch eine Minderheit an Gott. Doch das Bedürfnis nach konfessionsfreier Spiritualität ist riesig. Weg von diesem Buch. Ach, kann man sowieso nicht ernst nehmen. Der Jesaja, ach, das war wohl nicht der. Und dann heißt es da noch: Meditation, Wanderungen und Feng Shui statt Besuch der Kirche, das klassische Christentum wird verdrängt. In der damaligen gerichtsreifen Zeit handelte Gott mit den Seinen, aber ganz besonders. Er weiß, wer die Seinen sind. Er weiß, wer die Treuen im Land sind, der Überrest. Jesaja 57, Vers 1 redet davon. Es heißt dort, der Gerechte kommt um und kein Mensch nimmt es sich zu Herzen. Und treue Menschen werden hingerafft, ohne dass jemand es bemerkt, dass der Gerechte vor dem Unglück hinweggenommen wird. Und seht ihr, genauso wird er auch mit den Seinen vor Beginn dieser schrecklichsten Gerichtszeit dieser Welt, dieser siebenjährigen Trübsalzeit handeln. Wir, die Gemeinde Jesu, werden vor dem Unglück hinweggenommen werden durch die Entrückung. Und wir sehen das auch vorgeschattet mit Noah. Er wurde vor der Flut, wurde er bewahrt, und Lot musste aus Sodom herausgerissen werden, bevor das schreckliche Gericht kam. So wie hier, Entschuldigung, in unserem Text die Gerechten vor dem letztendlichen Einfall Babylons in Jerusalem, Zerstörung des Volkes und Abführung, Gefangennahme des Überrechts, bevor das hereinbrach, wurden sie hinweggenommen. Nun, wie ich das vorher gesagt habe, was passiert, wenn die Führer des Volkes gottlos werden? Das Volk wird auch gottlos. Das darf uns nicht verwundern. Jesaja nennt sie hier in Vers 3 Kinder der Zauberin, Same des Ehebrechers und der Hure. In Vers 4, Kinder des Abfalls, ein falscher Same. Ab Vers 5 wird dann ihr abartiger Götzendienst beschrieben, der sogar vor Opferung ihrer eigenen Kinder nicht Halt machte. Ab Vers 7 werden ihre sexuelle Entartungen ans Licht gebracht. Und ab Vers 9, wie das Volk bei anderen Nationen Hilfe sucht. Es läuft doch alles so glatt bei uns. So widerstandslos. Wir sind so zufrieden. Für uns stimmt's. Seht ihr, diese fatale Täuschung beschreibt Prediger 8, Vers 11. Er sagt dort, Salomo, weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, weil Gott nicht immer sofort eingreift und in seiner Gnade sich zurückhält, weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Aber das Gericht kommt, es ist unausweichlich, denn die unvermeidlichen Folgen von gottlosem Handeln ist immer Gericht des lebendigen Gottes, immer. Das war in der Vergangenheit so, das ist in der Gegenwart so und wird auch in der Zukunft bleiben. Und wir dürfen uns nicht davon irritieren lassen, dass Gott in seiner Gnade eben Gericht zurückhält, wie es hier diese Prediger 8,11 Stelle sagt. Es darf uns nicht verführen zu meinen, Gott richtet nicht. Oh doch, er wird richten. Er ist ein heiliger, gerechter Gott. In Jesaja 57, Vers 12 spricht nämlich dann der Herr, ich selbst will jetzt deine Gerechtigkeit bekannt machen und deine Machwerke werden dir nichts nützen. Und dann Vers 13, wenn du dann schreist, so mögen dich alle deine gesammelten Götzen erretten, aber ein einziger Windstoß wird sie alle davontragen, ein Hauch wird sie wegnehmen. All deine Stützen, all deine Hilfen, all deine falschen Götzen werden dir nichts helfen und schon gar nichts nützen. Aber seht ihr, wo Gericht verkündigt wird, da leuchtet die Gnade umso heller. Wo Gericht verkündigt wird, leuchtet die Gnade umso heller. Und genau in diese Situation des Abfalls der Führer und des Volkes, der Androhung des Gerichts, hören wir den einzig wirksamen und wirklich hilfreichen Ausweg für das Volk. Und das ist in Vers 13 der zweite Teil. Wer aber bei mir Zuflucht sucht, der wird das Land ererben und meinen heiligen Berg besitzen. Ja, Gericht wird angedroht, aber es wird der Ausweg aufgezeigt. Das ist so wunderbar bei unserem lebendigen Gott, dass er nie eine Forderung stellt ohne eine Begründung, nie eine Warnung ohne einen Ausweg. Er ist ein gnädiger, herrlicher, barmherziger, wunderbarer Gott. Er ist kein Tyrann. Dieser Vers, liebe Geschwister, ist aber wichtig zu beachten, dass es eine wunderbare Verheißung in erster Linie für Israel ist. Die Gemeinde Jesu wird kein Land erben und wir werden keinen heiligen Berg besitzen. Das sind Verheißungen für das Volk Israel, die sich wortwörtlich im tausendjährigen Friedensreich erfüllen werden. Erst dann. Diese Zuflucht, von der Jesaja spricht, dürfen wir aber nicht losgelöst vom ganzen Jesaja-Buch betrachten. Was sagt denn Jesaja in Kapitel 9, Vers 5? Dort wird diese Zuflucht beschrieben, dort wird dieser Ausweg beschrieben, dort wird diese Hilfe, die kommen wird, beschrieben. Das sind die wunderbaren Weihnachtsverse. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Und im Neuen Testament hören wir dann den Engel Gabriel in Lukas 1 ab Vers 31 in Erfüllung dieser Prophezeiung zu Maria etwas Wunderbares sagen. Er sagt dort, Lukas 1, Vers 31, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Lieber Freund, hast du bei diesem Jesus auch schon Zuflucht gesucht und gefunden? Nun, was musste das Volk damals? Was müssen wir heute tun, um Zuflucht bei Jesus zu finden? Hier im Text bekommen wir eine Antwort. Vers 14. Jesaja sagt dort, macht Bahn, ebnet den Weg, räumt jeden Anstoß aus dem Weg meines Volkes. Das bedeutet, jedes Hindernis zur Umkehr muss beseitigt werden. Das galt damals den Juden, die mit Steinen des Stolzes, Steinen der Selbstgerechtigkeit, Steinen der Unmoral und Steinen der schrecklichen Götzendienstes ihren Weg zu Gott fast unpassierbar machten. Wegen dieser Herzensherzigkeit und wegen dieser Unbußfertigkeit kam schließlich dann einige Jahrzehnte später das Gericht der babylonischen Gefangenschaft. Zur Wiederherstellung des Volkes im Lande Israel sollten dann zukünftig die Perserkönige Kyrios und Darius alle Hindernisse aus dem Weg räumen, wenn das Volk dann aus der Gefangenschaft wieder zurückkehrt. Und das geschah dann auch. Und es ist nun sehr interessant, dass Jesaja eine ähnliche Aufforderung an zwei weiteren Stellen verkündigt. Zum Beispiel Jesaja Kapitel 40, Vers 3. Jesaja 40, Vers 3. Dort wird prophetisch zur Vorbereitung des Volkes auf die erste Begegnung mit Jesus aufgerufen. Jesaja 40, Vers 3. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg des Herrn, ebnet in der Stätte eine Straße unserem Gott. Der Weg zur Zuflucht sollte bereitet werden. Johannes der Täufer war diese Rufe, diese Stimme des Rufenden in der Wüste. Und Jesus wollte ihnen damals Zuflucht sein. Er wollte dem Volk Zuflucht sein, wie es in Lukas 13, 34 heißt. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihren Küken unter ihre Flügel. Zuflucht. Und ihr habt nicht gewollt. Und den zweiten Aufruf hören wir in Jesaja 62, 10. Dort werden dann die Nationen aufgefordert im Zusammenhang mit Vorbereitung des Volkes Israel auf den Eingang ins tausendjährige Reich, alle Steine aus dem Weg zu räumen. Jesaja 62, 10. Bereitet dem Volk den Weg, macht Bahn, räumt die Steine weg, hebt das Banner hoch, empor über die Völker. Und dann wird Israel tatsächlich seine Zuflucht beim Herrn finden, weil er selber in Jerusalem anwesend sein wird und von allen angebetet wird. Lieber Freund, welche Steine müssen in deinem Leben aus deinem Herzen geräumt werden, damit du endlich Zuflucht bei Jesus findest? Die Motivation, dies zu tun, zeigt uns Jesaja mit einer in der ganzen Bibel in dieser kompakten Form einmaligen Beschreibung Gottes im Vers 15. Dr. John Oswald hat diesen Vers einmal bezeichnet als einer der schönsten Einsatzzusammenfassungen biblischer Theologie in der ganzen Schrift. Vergessen wir nicht den dunklen Hintergrund hinter diesen hellen Aussage, die jetzt kommt. In einer Zeit bösen Abfalls vom lebendigen Gott zeigt er auf, warum wir bei ihm Zuflucht finden. Warum das Beste ist. Und hier bekommen wir nun endlich auch eine Antwort auf die Frage, wo wohnt Gott? Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Es ist also Gott selbst, der uns hier sagt, wo er wohnt. Zuerst sagt er etwas über sich selbst. Wir erkennen hier vier Eigenschaften Gottes. Zuerst einmal wird er hier genannt als der Hohe. Liebe Geschwister, er, der lebendige Gott, ist der Einzige, der wirklich total unabhängig ist. Er ist der Ich Bin, der Ich Bin. Aus 2. Mose 3, 14. A.W. Tozer hat einmal gesagt, das ganze Wesen Gottes wird mit dieser uneingeschränkten Erklärung unabhängigen Seins ausgedrückt. Doch das Ich Gottes ist nicht Sünde, sondern der Inbegriff aller Güte und Heiligkeit und Wahrheit. Was immer Gott ist, ist er in sich selbst. Alles Leben ist in und von Gott, ganz gleich, ob es die niedrigste Form unbewussten Lebens ist oder das bewusste, intelligente Leben der Seraphim. Kein Geschöpf besitzt Leben in sich selbst. Alles Leben ist eine Gabe Gottes. Umgekehrt ist Gottes Leben nicht die Gabe eines anderen. Gäbe es jemanden, von dem Gott die Gabe des Lebens oder irgendeine Gabe empfangen könnte, so wäre dieser andere der tatsächliche Gott. Man kann sich Gott einfach als den vorstellen, der alles hat, der alles gibt, was gegeben wird, der jedoch nichts empfangen kann, was er nicht vorher selbst gegeben hat. Da Gott als allerhöchstes Wesen über allem steht, kann er nicht noch mehr erhöht werden. Nichts steht über ihm, nichts geht über ihn hinaus. Für sein Geschöpf ist jede Regung hingegen zu ihm hin eine Erhöhung und jedes Abwenden von ihm Niedergang. Eine wunderbare Beschreibung. Ja, er ist wirklich der Hohe. Und weil er sich selbst genügt, ist er der Allgenügsame. Als nächstes sagt Jesaja hier im Text, er ist der Erhabene, das heißt, er ist der Majestätische, der Allmächtige, der Allgegenwärtige, der Allschaffende, der Allwissende, der Allumfassende, der Erhabene. Als nächstes sagt Jesaja, er ist der ewig Wohnende. Gott hat keine Vergangenheit und keine Zukunft. Mose sagt von ihm im Psalm 90, Vers 2, ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Und der Schreiber des Hebräerbriefs ergänzt in Hebräer 1, 12, du aber bleibst derselbe und deine Jahre nehmen kein Ende. Deshalb ist er der Unveränderliche. Und viertens und letztens wird hier Gott beschrieben als der Heilige. Allein im Buch Jesaja wird Gott 25 Mal mit diesem Titel bezeichnet. Zum Beispiel Jesaja 6, Vers 3. Dort wird er als der dreimal heilige Gott erwähnt. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Herr der Heerscharen übrigens kommt 60 Mal bei Jesaja vor. Er ist der Heilige. Jemand hat einmal gesagt, die Grundbedeutung des hebräischen Kadosh und des griechischen Hagios ist getrennt, ist abgesondert. Gott ist von den Menschen und ihrer Sünde abgesondert. Aber Gott ist auch von den sündlosen Engeln abgesondert. Heilig heißt also, dass er über allen Geschöpfen und gesondert von aller Sünde ist. Oder, um noch einmal A.W. Tozer zu zitieren, Heiligkeit ist Gottes Art. Um heilig zu sein, richtet er sich nicht nach einem Maßstab. Er selbst ist sich selbst der Maßstab. Seine absolute Heiligkeit ist von einer unendlichen, unfassbaren Reinheitsfülle, die unfähig ist, etwas anderes zu sein, als sie ist. Weil er heilig ist, sind auch alle seine Eigenschaften heilig. Das heißt, alles, was wir Gott zuschreiben, müssen wir uns heilig vorstellen. Und Gott ist noch viel mehr. Welch einen wunderbaren Gott dürfen wir durch Jesus Christus Vater nennen. Nach dieser schlichten, aber inhaltsgewaltigen Beschreibung des Charakters Gottes erfahren wir dann aus dem Text konkret etwas über den Wohnort Gottes. Zuerst beschreibt Jesaja den himmlischen Wohnort Gottes. Es heißt dort hier so schlicht, in der Höhe und im Heiligtum wohne ich. Jesaja 57, Vers 15, der zweite Teil. Gott wohnt also in der Höhe. Das bedeutet, er wohnt räumlich absolut getrennt von uns. Liebe Freunde, wir haben keine Chance, aus eigener Kraft zu ihm zu kommen. Und das ist der Grund, warum er aus der Ewigkeit zu uns kommen musste. Und deshalb wurde es Weihnachten. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Jesaja sagt, Gott wohnt im Heiligtum. Das bedeutet, er ist nicht nur räumlich von uns getrennt, sondern er ist auch geistlich von uns getrennt. Absolut. Wir haben keine Chance, mit all unseren Sünden in seiner Gegenwart zu existieren. Unsere Schuld schließt uns von der Gemeinschaft mit diesem heiligen Gott völlig aus. Habakuk 1, Vers 13 sagt, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Wie wollen wir da vor ihm bestehen? Aber seht ihr, wie ich das vorher gesagt habe, immer bekommen wir neben vernichtenden Bestandesaufnahmen auch herrliche Aussichten. Gerade Jesaja lässt uns nicht mit dieser vernichtenden Zukunftsaussicht im Regen stehen, sondern zeigt uns den Ausweg aus dem Dilemma. Jesus, Gottes Sohn und sein stellvertretendes Sterben an meiner Stelle. In diesem einzigartigen Kapitel über den leidenden Gottesknecht, Jesaja 53. Zum Beispiel ab Vers 4, Jesaja 53 ab Vers 4. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Vers 6. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Was für eine wunderbare Erlösung wurde durch Jesus Christus möglich. Und so haben wir durch diesen Jesus, durch das, was er getan hat, durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz für mich, für dich, so haben wir, wie es Römer 5,1 sagt, Frieden mit Gott und dadurch Zugang zu Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und deshalb ist Jesus auch der einzige Weg zum Vater. Und niemand kommt zu ihm als allein durch Jesus, weil er der Einzige war, der die Schuld der Menschen getragen hat. Liebe Freunde, Jesus ist der Beweis, dass die Heiligkeit Gottes seine Zuneigung zu uns Menschen nicht ausschließt. Trotz Heiligkeit, trotz totalem Abgesondertsein von Sünde, eine Zuneigung zu uns Menschen. In und durch Jesus, Jesus allein. Gottes heilige Herrlichkeitsgegenwart droben in der Höhe verbindet sich durch Jesus, durch seine Barmherzigkeit, Gnadengegenwart hier unten in der Tiefe. Ja, der Allheilige ist auch, ich sag's mal, der Allbarmherzige. Und so zeigt uns hier in Jesaja 15 ein weiterer Wohnort Gottes. Ein Wohnort, welcher der Höhe und dem Heiligtum völlig entgegengesetzt ist. Das ist der irdische Wohnort Gottes. Und mit Staunen lesen wir, in der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist. Liebe Freunde, das ist innigste Wohngemeinschaft. Das ist die herrlichste Wege, die man sich vorstellen kann. Gott wohnt bei den Zerschlagenen, Geistes ist. Das ist ein Menschenherz, das verletzt und zerbrochen ist. Zerbrochen an seiner Sünde, an seiner Begrenztheit, an der eigenen Kraft. Die eigene Unantastbarkeit ist zerschlagen. Es ist das Eigengeständnis, oh Gott, ich habe nicht die äußere Kraft, es allein zu schaffen. Ich kann nicht mehr, ich brauche dich, oh Gott. Und dann sagt Jesaja, Gott wohnt bei dem, der gedemütigten Geistes ist. Das ist ein Menschenherz, das sich seiner Unwürdigkeit und seiner Unzulänglichkeit vor Gott total bewusst ist. Es ist ein Menschenherz, das sich über Stolz und Hochmut, über Überheblichkeit und Besserwisserei beugt und bekennt. O Herr, ich habe keine äußere Kraft, ich habe aber auch keine innere Kraft, keine innere Weisheit, es allein zu schaffen. Und ich bin es nicht wert. O Gott, hilf. Und wie beantwortet Gott ein solches Flehen, ein solch verzweifelten Schrei aus dem Herzen? Der Text sagt, er belebt den Geist der Gedemütigten und er erquickt das Herz der Zerschlagenen. Wow, so herrlich. Erneuertes Leben, erneuerte Kraft, erneuerte Freude, erneuerte Zuversicht, erneuerte, belebte Hoffnung. Er belebt den Geist der Gedemütigten, er erquickt das Herz der Zerschlagenen. An anderer Stelle in einem Psalm, Psalm 51, 19, hören wir die wunderbaren Worte, dass Gott ein solch zerschlagenes und zerbrochenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Und wir hören den Psalmisten in Psalm 147, Vers 3, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und er verbindet ihre Wunden. Welch ein Gegensatz zu der um sich greifenden Verkündigung von Selbstverwirklichung, Selbstannahme und Selbstliebe und man muss sich gut fühlen. Gott verspricht gerade bei denen zu wohnen, die sich ihrer Minderwertigkeit und ihrer Unzulänglichkeit so schrecklich und schmerzlich bewusst sind. Franz Delitzsch hat einmal gesagt, denn aller Himmel, Himmel sind für ihn nicht zu groß und ein Menschenherz nicht zu klein zur Wohnung. Und der auf Cherubim und unter den Lobgesängen der Seraphinen wohnt, verschmäht es auch nicht, unter den Seufzern einer armen Menschenseele zu wohnen. Wo ist solch ein Gott zu finden? Ein zerbrochenes, zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Letztendlich wird sich dieser Vers genauso am Ende der großen Trübsalzeit für Israel erfüllen. Diese unfassbar schreckliche Gerichtszeit, von welcher Jesus in Markus 13, Vers 20 sagt, wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden. Dann werden sie völlig verzweifelt zum Herrn um Hilfe schreien und umkehren und als Nation endlich Buße tun. Woher wissen wir das? Jesaja 57, Vers 16. Dort sagt Jesaja im Auftrag Gottes, denn ich will nicht ewig rechten und nicht ohne Ende zornig sein, denn ihr Geist würde von mir verschmachten und die Seele, die ich gemacht habe. Die Gerichtszeit ist begrenzt. Vers 17, über Israels sündhafte Habgier wurde ich zornig. Und ich schlug es, verbarg mich und zürnte, da wandte es sich noch weiter ab, schrecklich, auf seinen selbsterwählten Wegen. Seine Wege habe ich gesehen, dennoch will ich es heilen und es leiten und ihm seine Trauenden mit Tröstungen vergelten, indem ich Frucht der Lippen schaffe. Friede, Friede den Fernen und den Nahen, spricht der Herr. Ja, ich will es heilen. Und seht ihr, hier prophezeit Jesaja für Israel dasselbe zukünftige Ereignis, von dem auch Jeremia in Kapitel 31, ab Vers 31 berichtet. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Vers 33, das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde. Spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist dasselbe Ereignis, das auch Hesekiel prophezeit in Hesekiel 36, 26. Das ist, wenn Gott sagt, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes legen. All das ist dasselbe Ereignis wie hier Jesaja beschreibt. Und auch hier dürfen wir das nicht losgelöst vom Heilsplan Gottes sehen. Voraussetzung ist der neue Bund in Jesus Christus, das Versöhnungswerk Jesu am Kreuz. Jesaja 53, 5 sagt das ja so überdeutlich. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wie es hier heißt, ich will ihnen heilen, ich will sie heilen. Seine Wege habe ich gesehen, dennoch will ich es heilen. Das ist nicht einfach ein mystisches Ereignis, nein, diese Heilung geht über den Gottesknecht von Jesaja 53, der die Missetat getragen hat, Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Nicht von allen Krankheiten, sondern von der schrecklichsten Krankheit, die wir alle haben, namens Sünde. Namens Sünde. Gilt nun diese wunderbare, bewegende Aussage von Jesaja nur Israel? Oh nein. Vers 19 redet auch von dir und mir. Da heißt es, Friede, Friede, den Fernen und den Nahen. Und Paulus zitiert genau diesen Vers in Epheser Kapitel 2. Genau diesen Vers und bezieht ihn dort auf uns, auf die Gemeinde, bestehend aus Juden und Heiden. Ich lese ab Vers 13, jetzt aber, und hören wir, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und jetzt kommt das Zitat von Jesaja. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Den Heiden, die ferne standen, wurde es zuerst verkündigt. Genauso wie sie es im Heilsplan Gottes vorgesehen und in der tatsächlichen Kirchengeschichte erfüllt hat. Zuerst den Fernen und dann den Nahen. Israel hat die Erlösung abgelehnt, aber sie werden kommen. Und dadurch dürfen wir ganz gewiss, mit großer Gewissheit wissen, dieser Text meint auch dich und mich. Menschen aus den Heiden und Nationen, die Fernen. Ist das nicht wunderbar? Und seht ihr, gerade in diesen Tagen scheint Gott für manch ein erlöstes Kind Gottes dennoch unerreichbar weit weg. Und der Friede im Herzen ist weg. Bedrängende, anhaltende, nicht durch Nöte verursachte, innere und äußeren Anfechtungen verschleiern den Blick und dämpfen das Gemüt. Sie hinterlassen ein verzagtes, verunsichertes, ja verängstigtes Herz. Wo ist nun mein Gott? Wo bist du? Wo wohnst du? Wo bleibst du? Lieber Bruder, liebe Schwester, auch wenn du es nicht fühlst, in Jesus gilt dir ganz besonders und ganz gewiss, in der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Wenn du aber keine Beziehung zum lebendigen Gott hast, dann gilt dir der Vers 20 aus unserem Text und 21. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht ruhig sein kann, dessen Wasser Schlamm und Kot aufwühlen. Keinen Frieden, spricht Gott, gibt es für den Gottlosen. Oder wie es Psalm 5, Vers 5 sagt, wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Deshalb komm heute zu Jesus. Er verheißt in Johannes 14, 23, wenn jemand mich liebt, sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Herrlich, durch den Heiligen Geist, die Wiedergeburt. Ist das nicht das herrlichste Weihnachtsgeschenk? Denn Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Ich möchte schließen mit einem Sonntagsschullied aus dem 19. Jahrhundert. Johann Wilhelm Hey, der hat gelebt 1789 bis 1854, ein pietistischer Pfarrer aus Thüringen, hat die Frage, wo wohnt Gott, in einem wunderbaren Sonntagsschullied beantwortet, wie folgt. Übrigens so nebenbei, dieser Johann Wilhelm Hey ist der Autor des bekannten Weihnachtslieds Alle Jahre wieder. Wo wohnt der liebe Gott? Sieh dort den blauen Himmel an, wie fest er steht so lange Zeit, sich wölbt so hoch, sich streckt so weit, dass ihn kein Mensch erfassen kann. Und sieh der Sterne goldenen Schein, gleich als viel tausend Fensterlein. Das ist des lieben Gottes Haus. Da wohnt er drin und schaut heraus und schaut mit Vateraugen nieder auf dich und alle deine Brüder. Wo wohnt der liebe Gott? Hinaustritt in den dunklen Wald, die Berge sich zum Himmel gehen, die Felsen, die wie Säulen stehen, der Bäume ragende Gestalt, horch, wie es in den Wipfeln rauscht, horch, wie es im stillen Tale lauscht, dir schlägt das Herz, du merkst es bald, der liebe Gott wohnt in dem Wald. Dein Auge zwar kann ihn nicht sehen, doch fühlst du seines Odems Wehen. Wo wohnt der liebe Gott? Hörst du der Glocken hellen Klang? Zur Kirche rufen sie dich hin. Wie ernst, wie freundlich ist's darin. Wie lieb und traut und doch wie bang. Wie singen sie mit froher Lust. Wie beten sie aus tiefster Brust. Da macht der Herr, Gott wohnet da. Drum kommen sie von fern und nah, hier vor sein Angesicht zu treten, zu flehen, zu danken, anzubeten. Wo wohnt der liebe Gott? Die ganze Schöpfung ist sein Haus. Doch wenn es ihm so wohl gefällt, so wählet in der weiten Welt er sich die engste Kammer aus. Wie ist das Menschenherz so klein? Und doch auch da zieht Gott herein. O halt das Deine fromm und rein, so wählt er's auch zur Wohnung sein und kommt mit seinen Himmelsfreuden und wird nie wieder von dir scheiden. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir so sehr in Jesu Namen für dein wunderbares, lebendiges Wort. Dein klares Wort, ein Wort, das wir verstehen, und du mögest uns die Gnade schenken, auch darauf einzugehen, es ernst zu nehmen, umzukehren, wo es noch nicht geschehen ist, Zuflucht zu suchen bei dir, solange wir noch Zeit haben. O Herr, wirke doch das aus Gnaden, und ich bitte dich auch für all diejenigen, die jetzt gerade in einer schweren Situationen sind, deren Herz nicht aufgrund von Sünde, sondern aufgrund Nöte, innerer und äußerer, so gebeugt und angefochten sind, so niedergeschlagen, ja zerschlagen sind. Belebe und erquicke du in ganz besonderer Weise. Und wir bitten dich auch für dein geliebtes Volk Israel, das diese falschen Wege zur Zeit geht. Herr, hilf, dass noch manch einer die Steine des Anstoßes aus dem Seite räumt und zu dir findet und errettet wird vor dieser schrecklichen Gerichtszeit. Und ich möchte dir so sehr danken, dass du ein Gott bist, der hält, was er verspricht. Und so wirst du dein prophetisches Wort erfüllen. Du wirst aber auch mit uns zum Ziel kommen. Und darüber möchten wir dir von ganzem Herzen in Jesu Namen die Ehre geben. Amen. Amen.